Radio Magic City.
Am Telefon verbunden bin ich jetzt, wie jedes Jahr schon seit Jahrzehnten, mit der Loki Schmidt Stiftung in Hamburg, und zwar mit dem Geschäftsführer Herrn Axel Jahn. Hallo Herr Jahn.
Guten Tag, Frau Köstlin.
Wir wollen natürlich wieder über die Blume des Jahres reden und über Aktivitäten von Ihrer klasse Stiftung. Fange ich direkt mal mit einer tollen Sache an, dass ich gesehen habe, was Sie im neuen Jahr vorhaben. Der lange Tag der Stadtnatur.
Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Aktion, die es übrigens auch in Berlin gibt und in einigen anderen deutschen Städten, wo im Prinzip wir an einem Wochenende im Grunde genommen in 26 Stunden mehrere hundert, in Hamburg sind es wohl im kommenden Jahr über 200 Veranstaltungen anbieten, an die 250, und die rund um die Natur gehen in der Stadt, weil die Menschen denken ja immer, man finde Natur überwiegend draußen, in Wald und Feld, aber tatsächlich gibt es auch in den Städten unheimlich viel Natur zu entdecken, und die Menschen haben eigentlich ein bisschen verlernt, das noch wahrzunehmen und zu sehen, und wir wollen ihnen ein bisschen die Augen öffnen, was in ihrer unmittelbaren Umgebung, also durchaus auch im Wohngebiet, im direkten, in der Innenstadt, durchaus an Natur noch zu sehen ist. Das ist nämlich ganz erhellend und gar nicht so wenig.
Reden wir da von diesen üblichen Straßenbäumen oder schon tollere Sachen?
Es mag auch mal um Straßenbäume gehen, aber es geht da nicht darum, tollere Sachen. Also es gibt viele versteckte kleine Trümmergrundstücke noch in der Stadt, wo sich 40, 50 Jahre nichts getan hat, wo sich die Natur wild entfalten konnte. Es gibt seltene Vogelarten, die durchaus mitten in der Stadt brüten können. Es gibt aber auch jede Menge spannende Aktivitäten. Da wird zum Beispiel in der Stadt, geht es abends in der Dämmerung los und es werden Biber beobachtet. Es wird sozusagen nachts auf den Gewässern Bootsfahrten geben, wo man Fledermäuse hören und sehen kann. Es sind Radtouren dabei, Wanderungen. Es ist sozusagen mit allen Sinnen, mit allen Fortbewegungsmitteln, die Sie sich vorstellen können, bieten wir Naturerlebnisse an.
Wir kennen ja sonst dieses lange Nacht der Wissenschaften, lange Nacht der Literatur. Sie nennen es bewusst langer Tag, weil es eben um diese, und Sie sagen 26 Stunden, ein origineller Tag, länger als ein Tag sogar.
Genau. Und das wird am 16. und 17. Juni in Hamburg und auch in Berlin stattfinden. Und für Hamburg haben wir sozusagen den Hut auf und organisieren das mit ganz vielen anderen Veranstaltern zusammen. Und es wird diesmal ein Themenschwerpunkt Elbe geben. Wir werden sehr viel auf dem Wasser unterwegs sein. Wir werden dafür sogar wahrscheinlich mit einem Raddampfer rumfahren und mit Paddelbooten und mit allen möglichen anderen Sachen.
Und das ist ja dann kurz vor der Sommersonnenwende. Das heißt, der Tag ist auch richtig lang, also bis es zur Dämmerung kommt.
Das passt kurz mit dem Namen Lange Tag der Stadt. Natürlich ist es ziemlich nah dran an der längsten. Am längsten Tag des Jahres, und wir werden deswegen viel Sonnenlicht haben, hoffentlich, und wenig Regen, und wieder Tausende von Besuchern. Im letzten Jahr waren es über 7.000, die da mitgemacht haben.
Das gab es letztes Jahr auch schon?
Ja, genau.
Oh nein, habe ich verpasst. Aber Sie sagen, es ist in verschiedenen Städten?
Ja, Berlin macht das auch ganz toll, macht es am selben Wochenende. Es gibt es aber auch in Kiel, in Erlangen und in einer Reihe von anderen Städten, die ich Ihnen gar nicht alle aus dem Kopf aufzählen kann. Aber wer in größeren Städten lebt, der kann das mal versuchen auszufinden, ob es nicht sowas auch in seiner Stadt gibt. Und ich sag mal so, das Besondere ist eigentlich, dass wir an diesem Tag Veranstaltungen anbieten, die man sonst nicht so von klassischen Naturschutzvereinen oder Ähnlichen kennt. Also Touren, die ein bisschen außergewöhnlicher sind, die so die Natur bieten, wie man sie sonst nicht erlebt, oder auch Zugang zu Orten ermöglicht, wo man sonst nicht hinkommen kann. In Hamburg gibt es zum Beispiel eine Insel in der Elbe, Nesssand, die eigentlich ganzjährig gesperrt wird. Aber am langen Tag der Stadt Natur machen wir dann eine Ausnahme und fahren mit dem Schiff rüber, und die Leute dürfen sich diese Insel dann mal anschauen.
Wow, das ist ja auch so ein bisschen Charakteristikum von diesen langen Nacht der Museen oder was auch immer, lange Nacht des Denkmals, wo man auf einmal, ach nee, das heißt nur Tag des Denkmals, ohne lang, wo man auf einmal in Sachen rein kann oder eben die Museen was zeigen aus ihren Sammlungen, was sie einem sonst nicht zeigen. Das ist ja dann hier bei Ihnen auch. Also, 16. Juni, ja?
Ja, genau.
Das heißt, wir werden näher dran bei uns in der Sendung nochmal darauf hinweisen, dass das niemand vergisst.
Das wäre prima. 16. und 17. Juni ist das Wochenende in Hamburg und auch in Berlin.
Und die Infos für die Veranstaltung in Hamburg würde man über Ihre Webseite finden, oder gibt es da eine
eigene? Genau, wenn man die Schmidt-Stiftung eingibt, oder man kann auch Tag der Stadtnatur Hamburg googeln, dann hat man das sofort. Und da ist dann auch dieser Veranstaltungskalender. Es gibt eine Karte, wo man sich angucken kann, wo überall in der Stadt finden Veranstaltungen statt. Man kann sich dann gleich online anmelden. Viele der Veranstaltungen sind mit Anmeldung. Andere sind offen, da kann man einfach so hingehen. Aber gerade diese sehr nachgefragten Sachen, da lohnt es sich, ein bisschen vorher zu gucken. Die Anmeldefrist beginnt immer so Ende Mai. Und dann kann man sich da die Veranstaltung aussuchen und sich direkt anmelden. Da findet man auch Texte und Informationen. Es gibt auch ein Programmheft, das man bekommen kann, ein sehr schönes, über 50 Seiten, wo die Veranstaltungen dargestellt werden. Im Netz findet man das alles auch.
Wir werden im Mai darauf hinweisen, damit man gerade für sowas wie auf die Insel zu fahren, das wird ja zahlenmäßig genau begrenzt sein, dass man das auf jeden Fall vorher mitkriegt und sich rechtzeitig anmelden kann.
Genau, dann liegt nämlich auch sozusagen, es gibt immer einen Starttag, an dem die Anmeldung losgeht, gehen und dann bricht hier auch immer, unter uns gesagt, das Telefon, das Internet zusammen, weil das so viele Leute sind.
Ja, ja.
Und wenn man dieses Datum sich dann schon mal einträgt, dann kann man sehen, dass man an dem Tag mal versucht anzurufen, weil es gibt auch eine Reihe von sehr begehrten Veranstaltungen, die wirklich am ersten Tag schon ausgebucht sind. Aber dadurch, dass es über 200 bis 250 Veranstaltungen sind, sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein.
Und ich werde natürlich auch noch eruieren, wie das hier in Berlin aussieht. Vielleicht kann ich ja sogar dann von dort aus berichten, das ist ja ganz hübsch. Aber es gibt noch nicht sowas wie eine langer-tag-stadt-natur-Webseite fürs ganze Land. Das ist noch nicht.
Gibt es noch nicht für ganz Deutschland. Da macht jedes Bundesland oder jede Stadt noch ihre eigene Sache. Das gibt es auch noch nicht in allen Städten, aber es sind schon wohl so um die 10, die inzwischen auch dabei sind.
Aber Sie tauschen sich aus mit den anderen?
Ja, es gibt immer wieder so Treffen, wo man sich auch mal gegenseitig berichtet. Jedes Stadt organisiert es auch ein wenig anders. Und gerade mit Berlin sind wir eigentlich in einem ständigen Austausch.
Aber dann geben Sie doch mal einen schönen Gruß von mir die Anregung weiter, wenn es so eine allgemeine Seite gäbe, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand in Münster wohnt.
Ja.
Und dann könnten die auf diese Seite gucken und sehen, ist unsere Stadt schon dabei oder nicht. Was einfach nur eine Seite ist, was auf diese Städte verlinkt, das wäre doch eigentlich ganz hilfreich.
Das ist gar nicht so schlecht, das werde ich mir weitergeben.
Super. Vielleicht haben wir es schon bis Mai erreicht, das wäre natürlich ganz schick. Also, das ist schon mal etwas, worauf wir uns im neuen Jahr freuen können, aber jetzt ist ja Ende des Jahres auch immer die Zeit von Rückblick und nicht nur Vorausschau. Wenn Sie auf das Jahr 2017 zurückblicken, was waren aus Naturschutzsicht Highlights für Sie und was waren Lowlights? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, oh, das ist leider für die Natur ganz schlecht gewesen oder das waren die richtig schönen Sachen?
Also ich sag mal so, was das Jahr 2017 im Rückblick, das betrifft jetzt gar nicht in erster Linie unsere Stiftung, aber es gibt so drei Stichworte, die einem natürlich einfallen. Das eine ist das Thema Klimawandel und der Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen, was, glaube ich, umweltpolitisch einfach sehr schlecht ist. Das zweite ist dieses schöne Stichwort Glyphosat, über das man sich natürlich auch ärgern kann und das, glaube ich, wirklich ein echtes Problem darstellt. Und das dritte Thema ist das Thema Insektensterben, was ja eigentlich schon länger stattfindet. Und ich selbst bin auch ziemlich viel mit Insekten befasst gewesen in meinem Biologenleben und sich ständig vollzieht, was jetzt zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gekommen ist. Was auch zeigt eigentlich, dass wir wirklich an vielen Stellen die Grenzen erreichen dessen, was wir der Natur zumuten können, ohne dass wir selbst Schaden nehmen. Weil Bienen sind eben einfach so wichtig, dass man auf sie nicht verzichten kann. Und viele andere Insekten auch. Es wird ja nicht alles von Bienen bestäubt. So dass wir da bestimmte Grenzen unseres globalen Ökosystems wirklich auch nicht weiter ausreizen sollten. Und da muss man einfach darauf hinarbeiten, dass der Bewusstseinswandel voranschreitet. Das ist jetzt sozusagen ein politisches Statement, was ich hier gerade abgebe. Das ist uns gar nicht so sehr die Arbeit unserer Stiftung, aber wenn Sie mich sozusagen auf so einen allgemeinen Natur- und Umweltrückblick für 2017 danach fragen, dann sind das die Sachen, die mir einfallen.
Ich bin ja wahrscheinlich nicht die Einzige, aber ich gehöre zu den Leuten, die sich sehr freuen, dass dieser Flughafen hier in Berlin, dass sich die Bauarbeiten immer weiter verzögern. Weil das natürlich in dem Moment, wo es den gibt, werden noch mehr Inlandflüge angeboten. Und das finde ich, also ich finde es so grauenhaft. Die Leute sind auch so gedankenlos und sagen, ja, war günstiger.
Ja.
Und dann sind die Leute ja so angeblich so umweltbewusst, haben jeden Tag ihren neuen Coffee-to-go-Becher, nehmen die günstigen Inlandflüge, aber sagen, ja, die Umwelt ist ihnen wichtig. Und diese Zusammenhänge, ja, da hoffe ich immer, dass das irgendwann bei den Leuten im Kopf mal landet, dass einfach Inlandflug sollte einfach ein No-Go sein. Deshalb, wie gesagt, BER, also ich bin es nicht schuld, die es verzögert, aber ich freue mich darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil,
ne? Ja, das kann man bestimmt so sehen. Das habe ich noch gar nicht so gesehen, aber es ist bestimmt was dran.
Ja, ja. Und auch wenn ich mir angucke, gut, jetzt haben sie ja letztens diese neue Schnellstrecke in der Bahn zwischen München und Berlin eröffnet, aber sie hatten, ich weiß nicht, ein halbes Jahr vorher haben sie die Nachtzüge eingestellt. Und die fand ich das Optimale. Ich kann im Zug gut schlafen, da war ich morgens früh in München, perfekt.
Ja.
Dann hat man direkt den ganzen Tag. Und ich kenne Leute, die müssen morgens in München sein und die nehmen dann immer, oh, ich nehme den frühen Flieger, ich muss früh da sein, weil man natürlich nicht den ganzen Tag vorher verlieren will. Aber mit dem Nachtzug ging das.
Ja.
Das finde ich also auch ein Unding, dass also überhaupt nicht daran gedacht wird, wie kommt man zu den frühen Terminen. Der Nachtzug ist ideal. Also da die Bahn, die gehört für mich leider, sobald Bahn ist ja eigentlich sinnvoll, aber durch deren Politik, die sie veranstalten, haben die es irgendwie mit der Umwelt nicht so sehr.
Nee, das die Ahnung hat man leider. Und der Nachtzug war bestimmt umweltfreundlicher, als es jetzt dieser hochbeschleunigte ICE ist, der da jetzt fährt.
Ja, ja, das stimmt. Sie hatten gerade die Insekten angesprochen, das würde ich gerne noch aufgreifen, denn das war ja auf einmal was, wo Leute, die vorher noch nie über Insekten gesprochen hatten, auf einmal tatsächlich sich damit beschäftigten. Außer, dass man selber sich bemüht, möglichst umweltfreundlich zu sein und diesen ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten oder diesen, wie heißt der, CO2-Fußabdruck.
Ja, ist man kann auch ökologischen Fußabdruck sagen, glaube ich.
Gibt es irgendwas, was wir, wenn wir jetzt denken, okay, die Insekten, die Bienen sind wichtig, was wir außer das zu denken machen können?
Also das ist natürlich jetzt nicht so viel. Also man kann versuchen, mehr Produkte aus biologischer Landwirtschaft zu kaufen, weil da eben diese brutalen Spritzmittel nicht angewandt werden. Hm. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Und dann im eigenen Lebens- und Wohnumfeld kann man natürlich, sofern man einen Garten oder einen Balkon hat, darauf achten, dass man dort heimische Wildpflanzen anpflanzt, die man dann vielleicht auch nicht jedes Jahr wieder neu aus dem Baumarkt kaufen muss, weil das ja auch nicht sehr ökologisch ist, die werden dann noch in Torf gegärtnet und so weiter und so fort, sondern einfach heimische Pflanzen, die viel Nektar und Pollen tragen und damit für Insekten attraktiv sind und lange Blühzeiten haben. Da gibt es eine ganze Menge von. Und man muss da kann auch mal was nicht Heimisches dabei sein, man sollte da nicht dogmatisch rangehen, aber im Prinzip, wenn man da was tut, wenn man sozusagen in dem kleinen Mikrokosmos, in dem man selbst unterwegs ist, dann wird man nicht das große Bienensterben verhindern, oder Insektensterben, weil das letztlich im Wesentlichen auf den Agrarflächen draußen in der Landschaft stattfindet. Aber dann kann man zumindest in seinem eigenen Wohnumfeld ein bisschen was für Insekten tun.
Sie haben es ja schon gesagt, beim Einkauf auch, was kauft man an Lebensmittel ein? Auch wieder, ich finde gerade diese finanzielle Argumentation, wie eben bei den Flügen oder also beim Transport oder so, die ist oft so kurzfristig gedacht.
Ja.
Ne? Und eben nicht weiter. Und vor allen Dingen, wenn man die Relationen sieht, also wenn ich jetzt wirklich, also erstmal tatsächlich finde ich, dass das Gemüse besser schmeckt. Man fängt ja schon an, kauft es aus der Region und nicht,
ja,
wo ich
das, genau.
Eben, ich möchte jetzt in dieser Saison unbedingt Erdbeeren oder was auch immer essen und die kommen von weit her. Mhm. Natürlich sind die teurer. Aber das steht ja in keinem Verhältnis zu, was man sich an neuester Elektronik kauft oder Klamotten oder sonst was. Wenn man das jetzt umrechnet mal in Äpfel und Birnen und Bohnen, so doll dürfte das eigentlich in dem monatlichen Haushaltsbudget sich dann eigentlich gar nicht niederschlagen.
Ich glaube, es gibt kaum ein Land, wo so viele Leute so wenig von ihrem Einkommen für Nahrungsmittel ausgeben. Und so sind dann eben auch die Nahrungsmittel und so werden sie erzeugt. Und so sieht unsere Landschaft auch aus. Da gibt es natürlich einen Zusammenhang. Aber es ist, glaube ich, echt schwierig. Die Leute reden immer darüber und dann kaufen sie doch das billigste Zeug aus dem Discounter. Da muss, glaube ich, echt noch viel passieren im Bewusstsein der Bürger, bevor wir da eine bessere Entwicklung haben.
Jetzt bin ich wieder hier mit Axel Jahn in Hamburg am Telefon von der Loki-Schmidt-Stiftung Naturschutz in Hamburg. Das ist nicht ganz der richtige Name. Ich kürze das immer ab, oder?
Ja, es ist schon richtig. Wir nennen das inzwischen eigentlich nur noch Loki-Schmidt-Stiftung.
Ah.
Aber der ganz lange Name, so wie in der Satzung steht, heißt Stiftung Naturschutz Hamburg und Stiftung Loki-Schmidt zum Schutze gefährdeter Pflanzen. Und weil sich das keiner merken kann, sagen wir eigentlich nur noch Loki-Schmidt-Stiftung.
Gefährdete Pflanzen sind direkt das perfekte Stichwort, denn jetzt kommen wir zu etwas Schönem, nämlich der Blume des Jahres 2018. Einerseits schön, denn Blumen sind ja schön, andererseits nicht nur schön, denn sie wählen ja immer Blumen aus, die für einen bestimmten Lebensraum stehen, dem es auch nicht unbedingt nur gut geht, den sie in den Fokus rücken möchten.
Ganz genau. Und für das Jahr 2018 haben wir eine Pflanze aus der Flussaue, aus den Tälern unserer großen Flüsse ausgewählt, nämlich den langblättrigen Ehrenpreis, der wirklich eine wunderschöne Blume ist, die so blaue, kerzenartige oder Rispenblüten bildet. Wunderschön anzusehen, die wirklich in der Landschaft so blau-violett leuchten, aber die vor allem auch von vielen Insekten besucht werden und die an Flussufern, in den Wiesen am Fluss und in den Auenwäldern und Auengebüschen wächst. Und dieser ganze Lebensraum Flussauen ist eben ein Bereich, in dem der Mensch sehr stark eingegriffen hat, indem er die Flüsse ausgebaut hat, die Ufer mit Stein und Schlacke-Schotter befestigt hat, die Deiche immer näher an den Fluss herangebaut hat, wodurch wir eine Hochwasserproblematik haben, weil je schmaler das Flussstromtal, desto höher steigen die Hochwässer auf. Und es ist in einer der artenreichsten Lebensräume in Mitteleuropa. Einige sprechen beim Auenwald, der dort wachsen kann, sogar von den Regenwäldern Mitteleuropas, weil die vergleichbar artenreich sind. Und es gibt eben nur noch sehr wenig von diesen Auenwäldern. Und wir versuchen eben mit diesem Jahr mit konkreten Projekten diese Auenwälder und die Flussauen zu fördern und zu unterstützen und sind gerade dabei, ein Naturschutzprojekt auf den Weg zu bringen in den Elbauen in Niedersachsen an der Grenze zu Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, wo wir Flächen kaufen wollen und dort wieder die Flussaue natürlicher entwickeln wollen.
Was Sie gerade mit den Flüssen ansprachen, diese Befestigung, das hat ja immer so ein bisschen was von, wir erziehen das Wasser. Das darf jetzt nicht mehr meandrieren oder so der Flusslauf oder ich weiß nicht, ob man das nennt, wenn die kleiner sind. Man sagt, glaube ich, immer Flussbegradigung, auch wenn das kleiner sind.
Oder Vertiefung. Wir haben in Hamburg ein Thema mit der Elbvertiefung, wo im Prinzip ja auch genau das passiert, dass im Prinzip nicht etwa die Schiffe an den Fluss angepasst werden, sondern der Fluss an die Schiffe. Und statt irgendwie mit Wilhelmshaven und Bremerhaven zusammenzuarbeiten, wo die ganz großen Schiffe und mit dem großen Tiefgang auch entladen werden könnten, will Hamburg um jeden Preis mit konkurrieren und die Elbe wird immer mehr zu einem Kanal ausgebaut. Es gibt auch in der Mittelelbe immer wieder Überlegungen, da Staustufen einzubauen oder aber eben immer wieder Vertiefungen vorzunehmen. Und wir versuchen natürlich mit unseren begrenzten Mitteln darauf hinzuwirken, dass im Prinzip man diese Flüsse natürlich halten muss. Und dann muss man eben vielleicht auch mal damit leben, dass es im Sommer mal eine Niedrigwasserphase gibt, wo ein paar Wochen kein Schiff fahren kann. Das ist sicherlich nicht schön für die Binnenschifffahrt, aber es sind eben lebendige Systeme und das hängt sehr stark zusammen. Wenn man den Fluss ausbaggert, dann wird die Aue als Ganzes trockener. Das Wasser fließt schneller ab, die Auenwälder leiden unter Wassernot, die Wiesen auch. Und im Hochwasserfall ist es eben so, dass die Hochwasserwelle umso schneller und kräftiger und höher durchrauscht, weil das dann praktisch, ich sag mal, wie in der Klosettspülung in allen durchrauscht, das Hochwasser. Wenn man breite Flusstäler hat, wo sich das Wasser verteilen kann, wo es vielleicht durch Gebüsche und Bäume noch gebremst wird, dann fließt das Wasser langsamer ab. Und die Hochwasserwelle ist eben nicht ganz so hoch, die dann da am Ende zusammenkommt.
Ja, das Verrückte ist, aus irgendeinem Grund scheint dieses Leben mit den Jahreszeiten, mit allen Veränderungen, also wir hatten ja eben schon über Obst und Gemüse so ein bisschen gesprochen, aber eben hier auch mit dem Wasserkreislauf im Laufe eines Jahres, das scheint etwas zu sein, was nicht so als schützenswert gilt. Es ist ja eigentlich was Besonderes. Ich finde es was Besonderes, dass es im Blumenladen zu bestimmten Jahreszeiten andere Blumen gibt, wobei es eben viele Blumenläden gibt, die haben das ganze Jahr über die gleichen Blumen. Und genauso ist es mit Obst und Gemüse. Es gibt ja eigentlich eine bestimmte Jahreszeit für bestimmte Obst- und Gemüsesorten, aber ja, das Angebot im Supermarkt ist dann das ganze Jahr über wirklich das gleiche. Und genauso ist es dann ja, dass der Fluss eben Hochwasser und Tiefwasser hat, will man gar nicht sehen. So baut man sich das dann alles. Ist ja eigentlich ein bisschen verrückt.
Es geht ja nicht, wenn man kann das sogar noch weiterziehen. Es geht wirklich sozusagen durch alles durch. Es gibt so eine, ich finde, so eine Art Normierung von Landschaft, von Gärten, von Lebensmitteln. Und es wird eigentlich nicht mehr gesehen, dass ein Apfel, der irgendwo ein bisschen Schorf hat, trotzdem lecker schmecken kann. Dass irgendwie, es gibt so ein Schönheitsideal, was sozusagen so standardisiert ist und eigentlich tot langweilig ist, weil es fehlt dann diese Art von Schönheit eben jegliche Eigenart. Im Bundesnaturschutzgesetz heißt es eben auch, die Natur wegen ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit geschützt. Schönheit liegt eben sozusagen darin auch, finde ich, dass es Abweichungen von dieser Norm geben darf und dass darin eigentlich das Besondere, die Eigenart sich zeigt. Und diese Eigenart ist aber nicht mehr erwünscht, so hat man das Gefühl. Es wird alles rechteckig, quadratisch gut gemacht, ob das die Agrarlandschaft ist, selbst der Wald und die Gewässer und die Lebensmittel. Das muss alles in eine Styroporverpackung passen und einen Aludeckel drauf und dann ist die Sache gut. Das ist irgendwie, wird unser Leben immer industrieller, so kommt es mir manchmal vor.
Ja, also mir fällt es immer wieder bei den Mohrrüben auf. Also wenn man jetzt meinetwegen in so ein typisches Kinderbuch guckt, wo eine Mohrrübe vorkommt,
ja,
die hat ja eine andere Form. Und die man im Supermarkt kauft, in diesem Plastikbeutel, die sind alle wie so Kolben. Die haben überhaupt nicht mehr dieses Typische, dass sie unten spitz zulaufen und oben Strunk dran schon mal gar nicht mehr. Aber das Ding heißt noch Mohrrübe, aber ist eigentlich wie so ein, es ist ja keine Rübenform mehr, es ist ja eigentlich wie eine Mohrkolbe. Ja, und das ist aber schon so normal, weil man die dann auch leichter verpacken kann.
Wahrscheinlich, ne?
Oder sowas. Und ja, wenn man sie in Scheiben schneidet, sind dann alle Scheiben gleich groß. Scheint ja auch immer ganz wichtig zu sein. Das ist so ein bisschen verrückt. Wir kommen nochmal zurück zu dieser schönen Pflanze, die diesen wunderlichen Namen hat. Wo kommt denn der eigentlich her? Ehrenpreis?
Ehrenpreis, das habe ich mich auch schon gefragt. Aber es ist eigentlich ein total schöner Name. Ich habe das aber noch nicht rausfinden können. Ah, okay. Also wahrscheinlich hat man die früher tatsächlich zu Ehren von Menschen irgendwie geflochten oder irgendwas in der Richtung. Schreibt sich ja mit E, also wie die Ehre.
Genau,
die
nicht die Ehre.
Beim Getreide. Und das kann ich nicht genau sagen, aber die Pflanze ist wunderschön. Sie hat auch übrigens ganz viele verschiedene deutsche Namen. Sie heißt Strandweiderich, Blauweiderich. Sie heißt eben langblättriger Ehrenpreis. Auf Lateinisch heißt sie Veronika, was ja auch ein schöner Name ist. Ach. Zwischendurch hieß sie sogar mal Pseudolysimachion, das ist jetzt wieder nicht durchgesetzt. Da gibt es auch immer wieder Diskussionen, wie sozusagen Pflanzen benannt werden sollen, wie die Verwandtschaftsverhältnisse zu beurteilen sind. Wir haben sie eben auch ausgewählt, weil ich finde, sie ist eine Pflanze, die eine große Eigenart und Schönheit besitzt. Sie unterscheidet sich, finde ich, stark von vielem anderen, was man so kennt, auch was Menschen so im Garten haben oder sich als Blume vorstellen, aber sie ist eben wirklich wunderschön, diese blauen kleinen Spitzen, wie sie da in den Wiesen unterwegs sind, wenn der Winter durchgeht, das ist einfach eine einzige Freude, so etwas zu sehen.
Sie sollten vielleicht noch kurz an dieser Stelle erwähnen, dass es immer diesen wunderschönen Kalender von Ihrer Stiftung gibt, auch fürs neue Jahr wieder. Und dann hatten Sie auch sowas wie Postkarten mit der jeweiligen Blume des Jahres und dann gab es so kleine Samentütchen.
Die gibt es bei uns auch wieder. Ach. Also wer Interesse hat, kann, und die Pflanze wächst wirklich ganz gut auch in Gärten und Balkonen.
Ach, nicht nur in Flussauen, das wäre meine Frage gewesen.
Genau, man kann die gut im Blumentopf halten. Die profitiert ein wenig von den Überschwemmungen, weil dadurch immer wieder Boden offengelegt wird, wo sie keimen kann. Und sie mag die Nährstoffe, weil das Flusswasser transportiert ja auch immer Nährstoffe, mit denen dann quasi das, die Überschwemmung ist ja wie eine Düngung, weil der Fluss praktisch Nährstoffe ablagert. Und das mag die ganz gern. Das heißt, die wächst auch in Blumentöpfen gut, sehr gut sogar. Mag es eher etwas feuchter, so eher sonnig. Mittlere Beschattung erträgt sie noch, aber es sollte schon etwas heller sein. Und dann ist sie eben zweijährig. Das heißt, wenn man sie aussieht, muss man ein wenig Geduld haben. Sie blüht dann erst im übernächsten Jahr. Aber dann ist sie eben eine ausdauernde Staude. Das heißt, man hat im Prinzip dann, wenn sie sich bei den Menschen wohlfühlt und entsprechend auch im Sommer nicht vertrocknet, also ein bisschen einigermaßen ganzjährig feucht gehalten wird, sie muss nicht nass stehen, aber sie braucht doch eine gewisse Grundfeuchtigkeit, dann kann man über Jahre was von der Pflanze haben.
Zweijährig heißt nicht, dass sie nur 2 Jahre lebt, sondern im Gegenteil, dass sie nach 2 Jahren erst blüht und dann, wenn man Glück hat, lange lebt.
Genau, sie braucht etwas länger zur Blüte, dann lebt sie aber ganz lange, ja.
Und feucht halten im Sommer heißt natürlich nicht, sie tagsüber, wenn die Sonne scheint, gießt, sondern in den Abendstunden.
Genau.
Ja. Super. Was mir aufgefallen ist, also ich verfolge jetzt ja die Blume des Jahres, ich würde mal sagen, seit 8 Jahren, glaube ich, stelle ich die immer wieder vor. Mhm. Und es sind sehr oft blaue Blumen. Wenn ich in Blumenladen gehe, scheint blau da nicht so für Schnittblumen nicht so die Farbe zu sein. Da gibt es dann mal diese Silberdistel und eigentlich selten. Das heißt, in der Natur kommen blaue Blumen häufiger vor oder ist das Ihre Stiftung, dass die einfach blau gerne mag?
Die Frage ist mir schon mal gestellt worden. Also ich habe das gar nicht so sehr mit Absicht gemacht. Also im letzten Jahr hatten wir den Klatschmohn.
Stimmt, eindeutig
der
rot.
Ist knallrot, aber wir hatten davor auch schon mal was Blaues.
Ja, und
wir hatten
was
auch die Schlüsselblume, die war gelb. Ja. Aber weil vielleicht ist das tatsächlich so, dass Blau irgendwas anspricht, bringt oder was wir schön finden. Wir suchen auch immer mal eine weiße Blume. Die wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren mal geben. Eigentlich versuchen wir ein bisschen, also wichtig ist uns eigentlich, dass wir durch die Lebensräume gehen, dass wir immer eine gefährdete Art haben und sie soll besonders schön sein. Also sie soll optisch einfach was hermachen. Da sind wir oft bei Blau gelandet, das war eigentlich gar nicht so unsere Absicht. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass Blau die häufigste Farbe in der Natur ist. Sie haben auch sehr viel Gelb und Rot. Ich müsste mal recherchieren. Ich kann das gar nicht genau sagen, welche Farben besonders häufig sind. Das Schwierige ist eigentlich, es gibt auch sehr interessante und spannende Pflanzen, die grün blühen und dadurch nicht so auf den ersten Blick schick sind. Und die kommen bei uns eigentlich nicht so gut weg, weil ich immer denke, eine grün blühende Blume des Jahres, das kann man den Leuten nicht so gut vermitteln, weil letztlich versuchen wir auch über die Farbe und diese sehr stimmungsvollen Bilder ja auch die Leute eigentlich für die Natur zu begeistern. Wenn das dann so ein grün blühendes Kraut ist,
das ist, glaube ich,
ein bisschen schwerer.
Och Gott, die armen grünen Blumen. Aber Sie haben recht. Ja, aber Sie haben recht. Ich finde das auch mal sehr schön, wenn es blau sind. Mir fiel es nur irgendwann auf.
Ja, interessant.
Gerti telefoniert.
Der letzte Teil meines heutigen Gesprächs, muss ich sagen, wie jedes Jahr meines Gesprächs mit der Loki-Schmidt-Stiftung in Hamburg, Axel Jahn, schon seit vielen Jahren der Geschäftsführer. Aber ich hatte ja am Anfang noch mit Ihrem Vorgänger gesprochen. Ist der eigentlich immer noch in der Stiftung involviert?
Ja, Herr Dr. Martens ist immer noch Mitglied des Stiftungsrates.
Also das heißt, einmal drin hört man gar nicht so sehr auf?
Nö, also es ist natürlich nicht auch bei einem selber, aber die meisten sind der Stiftung, da fühlen sich der Stiftung dann doch sehr verbunden und halten uns die Treue und auch ehemalige Mitarbeiter, die dann immer noch Spender sind und so weiter. Also wir haben einen sehr treuen Stamm von Menschen, die die Stiftung regelmäßig unterstützen. Wir haben ja auch einen eigenen Freundeskreis der Loki-Schmidt-Stiftung, in den man eintreten kann, wenn man unsere Aktivitäten gut findet. Das geht ab 5 € im Monat los. Und da gibt es auch immerhin über 200 Menschen, die die Stiftung so gut finden, dass sie uns unterstützen. Und wir versuchen eigentlich immer wieder auch neue Mitglieder für diesen Freundeskreis zu gewinnen.
Wir sollten an dieser Stelle auf die direkten Kontaktwege hinweisen. Wo findet man Sie im Internet?
Es gibt eigentlich eine ganz schlichte Adresse, die heißt www.loki-schmidt-stiftung.de. Informationen zur Blume des Jahres, da findet man einen E-Mail-Kontakt zu uns, da findet man das Spendenkonto, wenn man das möchte, da kann man den Kalender bestellen, da kann man sich auch die Samenpostkarten anfordern und so weiter und so fort. Und die vielen Projekte der Stiftung findet man auch unsere ganzen Flächen, die wir in ganz Deutschland besitzen, findet man dort vertreten.
Gerade bei Ihren schönen Blumen und überhaupt Naturaufnahmen würde sich ja sowas wie Instagram vielleicht anbieten. Sind Sie da auch schon?
Nee, da sind wir leider noch nicht. Wir haben einen Facebook-Auftritt unter Tag der Stadt Natur Hamburg. Da wird relativ viel gebloggt und berichtet auch zu aktuellen Umweltthemen wie jetzt Glyphosat und so weiter. Bringen wir da immer irgendwas oder Insektensterben oder was wir gerade an eigenen Themen haben. Damit experimentieren wir noch. Das Problem ist im Grunde, wir sind leider doch eine kleine Stiftung. Hm. Ich glaube, wenn man Social Media anständig machen will, braucht man auch einen Mitarbeiter, der sich regelmäßig darum kümmert. Und dem muss man auch ein Gehalt zahlen. Und das ist im Moment für uns noch nicht so. So weit sind wir leider noch nicht. Wir sehen die Notwendigkeit, wir wollen das auch. Aber wir stoßen halt an solchen Stellen immer wieder an unsere Grenzen.
Ich meine, Sie machen ja auch diese Veranstaltung. Und gerade jetzt dann bei dem langen Tag der Stadtnatur oder auch sonst, wenn Sie die Blume des Jahres vorstellen, in dem Moment, wenn irgendjemand anders jetzt die Blume entdeckt auf dem Spaziergang an der Flussaue oder so, ein Foto machen mit Hashtag Blume des Jahres.
Ja, schon. Ich denke auch, wir müssen daran. Also die Notwendigkeit sehe ich durchaus.
Aber es reicht ja, also was heißt reicht, es wäre ja schon mal ein Start, wenn Sie einfach diese Hashtags, das ist es ja, womit es jetzt läuft, alleine auf einer Pressemitteilung immer unten den Hashtag Blume des Jahres und schon werden das die Leute in ihren Medien mit berücksichtigen, schon geht das ein bisschen mehr um. Also es ist ja so ein bisschen verrückt, Sie sagen zu Recht, Sie müssten eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter dafür bezahlen. Wenn man es nicht macht und die gute Arbeit macht, dann müssen die Leute zu einem finden und es ist ja im Augenblick so...
Ich glaube auch.
Als nächste wäre dann der YouTube-Kanal dran, ne? Und Sie sind dann bei Facebook und dann müssen Sie dann vielleicht noch Instagram und Twitter. Das ist ja alles schon so eine Vollzeitbeschäftigung an sich und das ist aber eigentlich ja nicht die Aufgabe Ihrer Stiftung.
Das ist das Problem so ein bisschen. Ja. Wir haben einen ganz netten kleinen Film auf YouTube über die Stiftung, so einen 80-Sekunden-Trailer, wenn Sie so wollen. Hey. Wenn Sie Loki Schmidt-Stiftung bei YouTube eingeben, dann finden Sie das. Der ist ganz launig und haben wir uns selbst mal die Aufgabe gestellt, unsere eigene Arbeit in 80 Sekunden vorzustellen. Der wird eigentlich auch immer besucht von Leuten und ich finde, das ist eigentlich so ganz launig gemacht. Natürlich kann man nicht die ganze Bandbreite erklären, wie man das machen müsste, aber wir haben da so ein paar Sachen ausgewählt, die wir für so ein bisschen exemplarisch halten und das gibt einen ganz guten Eindruck vielleicht.
Wissen Sie, was Sie noch machen könnten, fällt mir gerade ein, denn das macht zum Beispiel der Gratis-Comic-Tag. Die machen immer jedes Jahr einen Fotowettbewerb. Zum Gratis-Comic-Tag, das heißt, man macht ein Foto, wo man meinetwegen in der Schlange vor einem Comicladen stand oder von einem Schaufenster oder sonst was und dann werden immer die drei Fotos werden prämiert, wenn Sie das zum Beispiel zum langen Tag der Stadtnatur machen, ein Fotowettbewerb.
Ja.
Und da sind ja x Leute, sind auf Instagram und die machen das dann mit dem Hashtag, gut, das müsste ein bisschen kürzer sein, aber da kann man ja irgendwas machen. Und dann gäbe es dazu die Fotos, dann haben sie den Wettbewerb und sofort haben sie die anderen, die dann letztlich für sie die Fotoarbeit machen. Das wäre ja eigentlich ganz gut.
Das ist ja gar nicht so schlecht, ne? Das stimmt. Also ich habe das mal überlegt, man könnte das wirklich auch zur Blume des Jahres machen und die Bilder dann in den Kalender nehmen. Allerdings ist das Problem, dass wir die Blume des Jahres erst im Herbst bekannt geben, wenn die Blume verblüht ist. Und wenn wir sie zu früh bekannt geben, dann haben wir das Problem, dass wir eigentlich im Prinzip diese Meldung, mit der wir dann relativ groß in die Medien kommen im Herbst, dann schon die ihren Neuigkeitswert verloren hat. Und vor dem Problem stehen wir so ein bisschen, aber im Grunde genommen das Thema Fotowettbewerb würde schon zu gut zu uns passen. Das haben wir uns auch schon überlegt, ja.
Ja, aber gerade eben für diesen langen Tag der Stadt. Ich hatte auch erst gedacht, Blume des Jahres, aber es gibt ihren Kalender, damit muss man erstmal konkurrieren, weil die Fotos fantastisch sind. Aber dieser lange Tag der Stadtnatur, dann haben Sie auch gleich die Dokumentation von den ganzen Veranstaltungen, weil Sie, ne, dann müssen Sie die auch nicht selber machen. Eigentlich, okay, schon zwei Anregungen reingegeben.
Ich habe weiter an den Kollegen, der das Projekt Langer Tag der Stadtnatur leitet.
Super. Man darf natürlich über Ihre Stiftung nicht reden, ohne über die Familie Schmidt zu sprechen. Sie hatten ja, glaube ich, 2016 bei der Vorstellung von der Blume 2017 die Schmidt-Tochter an Bord, oder?
Ja, die hatten wir zumindest mit dabei, weil wir ja freundlicherweise oder unglaublich tollerweise ein Grundstück von der Tochter von Loki Schmidt geschenkt bekommen haben. Und zwar den sogenannten Urwald am Bramsee. Ein Stück Land, wo sich sozusagen wirklich von Natur aus ein Wald entwickelt hat, der seinesgleichen sucht und der sozusagen noch im Besitz der Familie Schmidt war und den Susanne Schmidt uns als Erbin von Loki Schmidt dann geschenkt hat, weil sie wusste, dass diese Fläche bei uns in guten Händen ist und wir sie im Sinne von Loki Schmidt und im Sinne des Naturschutzes weiter erhalten würden.
Aber die Tochter kommt ja ansonsten mehr nach dem Vater und ist zwar dem Naturschutz nicht abgeneigt, aber logischerweise nicht so drin wie ihre Mutter.
Genau, sie ist eigentlich ja Ökonomin.
Ja.
Das war ja auch das Thema Helmut Schmidt, mit dem er sich immer wieder befasst hat.
Ja.
Und sie ist diesem ganzen ganzen Thema Natur sehr gewogen und hatte ihre Mutter da, glaube ich, auch nicht unerhebliche eigene Kenntnisse. Aber ihr eigener beruflicher Schwerpunkt und das, womit sie beschäftigt, ist eher die Wirtschaft. Ja. Sie hat mir aber auch erzählt, dass sie einen eigenen Garten hat, in dem sie sehr begeistert vor sich hingärtnert. Und viele der Pflanzen stammen tatsächlich auch noch aus Langenhorn von Loki Schmidt, wo sie Sachen mitgenommen hat oder die Mutter ihr bestimmte Arten gegeben hat, mit denen sie weiter gärtnert.
Naja, und ich denke, das ist ja eigentlich auch gut, dass Leute, die andere Berufe haben, die Ökologie im Hinterkopf haben. Also das meine ich, wenn ich jetzt die Managerin der Bahn wäre, würde ich das natürlich völlig anders angehen als die im Moment, weil ich gerade gucken will. Ich will, dass die Leute vom Fliegen wegkommen zur Bahn. Oder eben, wenn sie Ökonomin ist, dann wird sie das auch die Lehre ihrer Mutter im Hinterkopf haben und wahrscheinlich dann auch nicht so eine Raubbauökonomie veranstalten. Also das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Es wäre ja blöd, dieses Thema nur durch Biologinnen und Biologen zu besetzen.
Ist die das, was man nicht den Spezialisten überlassen darf, das ist eigentlich etwas, was jeden Menschen angeht, weil es im Prinzip die natürlichen die eigenen Lebensgrundlagen betrifft. Und wenn wir auf Dauer unsere Lebensgrundlage zerstören, kommen wir wieder zu Glyphosaten, Insekten sterben, wenn sie so wollen, dann vernichten wir unsere eigene Existenz. Also wir sind ja immer noch total an Natur gebunden und von ihr abhängig. Und letzten Endes, das muss man sich bewusst machen. Das heißt ja auch nicht, dass deswegen jedes Anliegen, das Naturschützer so vorbringen, immer richtig und gerechtfertigt ist. Das kann man immer noch im Einzelfall diskutieren. Aber die Notwendigkeit, die Lebensgrundlagen hier auf diesem Planeten zu erhalten, die ist eigentlich, die kann man nicht leugnen. Auch Herr Trump kann die im Grunde nicht leugnen. Man kann zwar ein Stück weit Wirklichkeitsverweigerung betreiben, aber es ist doch total klar, dass das irgendwie in die Sackgasse führt.
Ich bin ja hier in Berlin, wir haben ja hier die Bundesregierung, beziehungsweise im Augenblick diese kommissarische und eines Tages vielleicht eine neue. Wenn Sie denen noch aus Naturschutzsicht etwas mit auf den Weg geben würden fürs neue Regierungsprogramm, was würde das sein?
Oh, das ist jetzt natürlich eine ganz anspruchsvolle Frage.
Absolut.
Also ich würde eigentlich sagen, dass Sie beim Thema CO2-Kohleausstieg, beim Thema Ernährung, beim Thema Landwirtschaft, Tierhaltung ist auch so ein Riesenthema, dass sie da im Grunde genommen die richtigen Entscheidungen treffen. Denn ich glaube eigentlich, die Zeichen der Zeit sind erkannt. Man kann sich sozusagen dem nicht entgegenstellen. Und bei diesem ganzen Thema Klimawandel, bei dem ganzen Thema Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen ist es, glaube ich, so, wir müssen unseren Lebensstil ändern. Und je später wir das tun, desto schmerzhafter wird das für uns alle werden, weil im Grunde genommen die Bremsung dann immer härter wird. Und die Schäden für unsere Volkswirtschaft, der versucht, dieses Risiko, Arbeitsplätze zu verlieren etc., umso größer werden. Und das sieht man eigentlich, wie ich finde, im Moment ganz gut bei dem Thema Mobilität, wo im Prinzip Länder wie China oder Norwegen einfach viel weiter sind und auf Elektromobilität umstellen. Und ob das der letzte Schluss der Weisheit ist, das kann man ja auch nochmal diskutieren. Aber man muss eigentlich aus der jetzigen Mobilität aussteigen und die verändern. Und wenn wir das nicht bald schaffen, dann werden wir hier in Deutschland eine sehr abrupte wirtschaftliche Veränderungen haben, die nicht gut sein werden, weil natürlich an der Autoindustrie hängt so viel in diesem Lande. Wenn man diese Autoindustrie nicht irgendwie umstellt auf eine andere Art von Mobilität, die umweltfreundlicher ist, mit leichteren, umweltfreundlicheren Autos, dann kann es sein, dass wir im Prinzip völlig den Anschluss an den Weltmarkt verlieren. Und dann nützt es auch nichts, wenn wir hier sagen, ist alles nicht so schlimm und wir fahren weiter Diesel, weil die Welt geht diesen Weg, das ist irgendwie total klar. Und wir müssen da mitgehen und wir müssen eigentlich vorangehen. Wenn wir nachhaltig unsere Lebensstandard, unser Wirtschaftswachstum vielleicht auch und unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen, dann gibt es gar keine Alternative dazu, in der Spitze dabei zu sein. Weil wenn nicht, dann sind es andere und bestimmen die Weltpolitik und wir werden ökonomisch auch abgehängt, glaube ich.
Ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir sprechen uns in einem Jahr. Gucken, wie war das Jahr mit der wunderschönen Blume des Jahres? Was hat sich sonst getan? Und ich hoffe natürlich vieles zum Besseren.
Ja, das wäre schön.
Okay.
Radio aus Berlin für die ganze Welt.
Und hier noch einmal die Webseite loki-schmidt-stiftung.de.
Radio Magic City.